Wir kommen jetzt also zum Überblick über das Gebiet der nichtmenschlichen Gentechnologie. Wir haben es aufgeteilt in die folgenden Bereiche: Bakterien, Medikamente, Nutzpflanzen, Nutztiere und Waffen. Fangen wir an mit den Bakterien. Die Fähigkeiten von Bakterien werden von den Menschen schon seit ewig langer Zeit ausgenutzt. Die Herstellung von Hefe, Käse und Alkohol sind da die bekanntesten Beispiele. Das für sich hat einmal überhaupt noch nichts mit Technologien zu tun. Bei der industriellen Anwendung von so Bakterienkulturen kommt dann zwar eine gewisse Technologie ins Spiel, aber um die geht es jetzt da weniger und bei dieser ist es auch nicht geblieben. Forschungsinteressen um die Bakterien haben sich auf zwei Schienen angefangen zu bewegen. Auf der einen Seite ist weiter nach noch mehr so praktischen Eigenschaften von Bakterien gesucht worden, um sie industriell nutzen können. Auf der anderen Seite haben sie nach Möglichkeiten gesucht, die Bakterien so zu verändern, dass sie nachher dort wünschenswerte Eigenschaften haben. Und das ist eben mittels der Gentechnologie gemacht worden. Am Beispiel der Bakterien können wir jetzt vielleicht gerade mal den Unterschied zwischen Bio- und Gentechnologie probieren zu definieren. Das eigentlich Neue an der Gentechnologie ist die Manipulation am Erbmaterial. Es wird direkt in die Keimbahn von einem Bakterium oder einer Pflanze oder sonst einem Lebewesen eingegriffen und dort eine Veränderung bewirkt. Wie so eine Veränderung technisch genau vor sich geht, können wir jetzt hier nicht erklären. Wir wollen einfach sagen, dass alle Veränderungen, die mechanisch angeführt werden können, nicht als gentechnologische Eingriffe zählen. Auch wenn wegen der Vererbung nachher wirklich beispielsweise Pflanzen mit neuen Eigenschaften entstehen. Für diese erste Variante, also die nicht gentechnologische, werden sogenannte Bacillus ferrooxidans ein Beispiel. Das Bakterium löst Erz aus Gesteinsschichten heraus. Es frisst also sozusagen Erz. Sie haben dann angefangen, tätige Bakterien an unzugänglichen Orten in Gesteinsschichten hineinzupumpen, sie wieder abzugen und durchs Auswaschen von ihnen Erz zu gewinnen. Jetzt ein paar Beispiele für genetisch programmierte Bakterien, die es heute schon gibt. Eins ist das sogenannte ölfressende Bakterium. Es ist genetisch manipuliert worden, um die verseuchten Weltmeere von ihrem Ölteppich zu befreien. Das Bakterium ist aber nicht optimal rausgekommen. Darum wird es offenbar heute nur noch von seiner Herstellerfirma zu saftigen Preisen an die Privatindustrie zur Beseitigung von Industriemüll vermietet. Sie haben es auch nicht gewagt, eine so riesige genetisch programmierte Bakterienkulturen in der Weltmeer einfach frei zu lassen. Ein weiteres Beispiel für ein genmanipuliertes Bakterium ist das berühmte E. coli. In der letzten Sendung ist das im Abschnitt der Medikamente schon besprochen worden. Es ist für Insulinherstellung programmiert worden. Neben dem Insulin werden heute bereits 30 andere körpereigene Stoffe genetisch mittels Bakterien hergestellt. Allerdings können die meisten noch nicht angewendet werden. Das Interferon, das auch mit der Heilung von Krebskranken schmackhaft gemacht worden ist, wäre auch noch so ein Beispiel. Heute ist bei diesem Medikament allerdings klar, dass es kaum etwas nützt. Bei den gentechnisch manipulierten Bakterien ist der Medikamentensektor im Moment wahrscheinlich das wichtigste Forschungs- und Anwendungsgebiet. Bakterien sind darum so geeignet für die gentechnologische Anwendung, weil die Träger von ihren Erbinformationen, Plasmid heissen die, freischwebend sind und von einem Bakterium ins andere können überwechseln können. Bevor wir jetzt noch zu den Pflanzen, den Tieren und den Waffen kommen, möchten wir aufgrund dieser Beispiele der Bakterien und Medikamente schon ein paar Stichwörter für die Diskussion um die Bedeutung oder den Sinn und Unsinn dieser Technologien geben. Ein erster heisser Diskussionspunkt, der sich mehr auf der Oberfläche des ganzen Problems bewegt, ist der der Sicherheit. Natürlich weiss kein Mensch, was ein so ein umgebautes Bakterium sonst noch für neue Eigenschaften hat, außer denen, wo man es deswegen umgebaut hat. Kombiniert mit der rasanten Fortpflanzungsfähigkeit von diesen Bakterien kann man sich da ganz grauenhaftes Zeug vorstellen. Das sind aber keine Horrorvisionen, sondern es besteht tatsächlich eine riesige Ungewissheit in diesen Fragen. Leute aus der Forschung, die selber keinen grossen Anteil haben am Profit von diesem Geschäft und weniger an persönlichen Komplex leiden, bestätigen das ebenfalls. Mit Bewilligungen für Freilandversuche ist darum bis jetzt auch eher zurückhaltend umgegangen worden. Wenn aber die Bakterienstämme zur Anwendung kommen sollen, müssen sie irgendwann auch unter den normalen Bedingungen getestet werden. Mit dieser Argumentation sind darum auch schon Versuche in der freien Wildbahn vorgenommen worden. Ob das in der Schweiz auch schon der Fall war, können wir nicht sagen. Dazu häufen sich auch Berichte über Labors, wo gentechnologische Versuche auf höchster Risikostufe laufen und gleichzeitig über Sicherheitsbedingungen von einer besseren Bachstube verfügen. Ein viel grundsätzlicherer Diskussionspunkt wäre, wer die Technologien überhaupt braucht und für was. Da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Wir beschränken es jetzt hier auch auf den Abschnitt von genmanipulierten Bakterien. Bei all diesen Beispielen, die wir erwähnt haben, ist etwas gemeinsam. Es geht bei allen darum, Ursachen zu vertuschen, sie weiterhin beizubehalten. Zum Beispiel das ölfressende Bakterium und die verseuchten Weltmeere. Oder das Interferon und die eskalierende Verbreitung von Krebs. Oder das erzfressende Bakterium und die Ausbeutung von der Natur. Oder das E. coli und die Zuckerkranken. Es kann weiter gefressen werden, es kann weiter ausgebeutet werden, der Profit stimmt. Dazu kommt noch, dass die, die für die herrschenden Verhältnisse hauptverantwortlich sind und sich daran krumm verdienen, auch bei der Gentechnologie, die die ganze Bescherung wieder ins Lot bringen soll, natürlich auch da sich die Taschen nochmal füllen. Das ölfressende Bakterium ist zum Beispiel vom Multistandard Oil entwickelt worden. Die Pharma-Multis mit der Züge vom Krebs haben sich an der Interferonforschung bereichert und so weiter. Wir glauben aber nicht, dass es nur darauf ankommt, wer die Technologien in der Hand hat. Mal ganz abgesehen davon, dass es für die nächste Zeit so eine klare Schwere eben in den Fingern hat. Und sicher kann man sich nichts vormachen, was in Richtung von einer demokratischen Kontrolle oder etwas Ähnlichem von diesen Technologien würde gehen. Aber selbst wenn, Technik und Wissenschaft sind nie wertfrei. In anderen Händen würden sich eben auch andere Technologien herausbilden. Solange es eigentlich sowieso gar nichts gibt bei diesen Technologien, wo man kann sagen kann, doch, das braucht es und das trifft eine Ursache, sehen wir noch weniger Grund, über eventuelle Vorteile, was unter anderen Umständen könnte geben, zu diskutieren. Wir sind bis jetzt nur auf Sachen gestossen, die Ausbeutungsverhältnisse in jedwelcher Form legitimieren und sogar noch um einiges verstärken. Gut, das wären jetzt mal erste Anstöße für eine Diskussion. Machen wir ein bisschen Musik. Thank you.
casse. À la cédille qui passe et repasse. Sa brioche réactionnaire. La nouvelle secrétaire. Manque de classe, majesté ridicule. Celle des nouveaux riches, elle véhicule son sexe pile vulgaire. Nouveau universitaire, privilège égoïste, réussite vaniteuse. Des mandarins dessinent l'architecture vicieuse d'une science parcellaire. Nouveau chanteur populaire, sa langue tricolore, son verbe pommadé, ouvre la porte à sa musique inféodée, sa diarrhée somnifère.
Wir machen jetzt noch fertig mit dem Überblick. Zuerst zu den Pflanzen, respektive zu den Nutzpflanzen. Da beschränken wir uns aber rein auf die technischen Erklärungen, weil ja dann der ganze zweite Teil nur über das ist. Es gibt heute drei Möglichkeiten, Pflanzen zu verändern. Erstens auf eine mechanische Art. Pflanzen lassen sich mechanisch in ihre Grundbausteine zerlegen, in ihre einzelnen Zellen. Jeder Zellkern enthält auch bei den Pflanzen das gesamte Erbmaterial. Die Einzelzellen von Pflanzen kann in bestimmten Nährungslösungen leben und sich sogar dort durch Zellteilung vermehren. So können also an diesen Zellen Forschungen wie an den ganzen Pflanzen betrieben werden. Die einzelnen Zellen können auch wieder zu einer ganzen Pflanze wachsen. Bei dieser mechanischen Variante wird dann beobachtet, wo es welche zufälligen Mutationen gibt. Solche sprunghafte Veränderungen in den erblichen Arteigenschaften von einzelnen Pflanzen gibt es auch in der Natur immer wieder. Wenn sich jetzt zum Beispiel eine Zellkultur aufgrund von einer Mutation immuner gegen einen Pilz erweist als eine andere, dann wird die aufgezüchtet und vererbt die Eigenschaft weiter. So viel zur mechanischen Methode. Eine zweite Methode ist die biochemische. Da werden Zellen von verwandten Pflanzen verschmolzen, die das von allein nicht machen. Ein Beispiel für das wäre die sogenannte Tomoffel. Also eine Tomate plus eine Kartoffel gibt eine Tomoffel. Das soll ein neues Gemüse geben, das unterirdisch ein Herdäpfel und oberirdisch eine Tomate wäre. Das Ding ist heute vom Prinzip her bereits Realität. Irgendwie ist es aber noch nicht ganz geniessbar. Es sollte aber scheinbar gleich so weit sein. Die dritte Methode wäre dann eben die gentechnologisch. Die ist noch im Forschungsstadium. Es gibt noch kein Beispiel, das vom Prinzip her steht. Man sehe aber nahe dran, tönt es immer wieder aus den Laboratorien der Konzerne. Ziel sind kurz gesagt folgende: höhere Erträge, höhere Nährwerte der einzelnen Pflanzen, schnelles Wachstum, Anpassung an die verstärkte Umweltbelastung, Resistenzen gegen Gift und so weiter. Darum ist da ein Darum ist da ein Forschungsschwerpunkt stickstoffbindende Pflanzen. Weil der Stickstoff aus den erodierten und ausgelaugten Böden irgendwann einmal nicht mehr langen könnte, sollen die Pflanzen umprogrammiert werden, dass sie den aus der Luft gewinnen können. Auch da also die Gentechnologie als Fortführung von Ausbeutung und Profit. Diese Sachen lassen sich alle, wie gesagt, nur durch Eingriff in die Keimbahn erreichen, durch Manipulation an der Erbanlage. Aber mehr zu den Nutzpflanzen, dann eben am Beispiel vom Weizen im zweiten Teil.
Jetzt noch zu den Nutztieren. Technisch gibt es da folgende Möglichkeiten. Die erste wäre das Klonen. Mit dieser Methode wird eine genetisch ganz genau identische Kopie von einem Lebewesen hergestellt. Der Frosch ist bis heute das höchst entwickelte Lebewesen, was gesichert ist, dass die Methode daran gelungen ist. Beim Klonen wird aus einer befruchteten Eizelle der Zellkern entfernt und durch eine aus einer beliebigen Körperzelle vom gewünschten Lebewesen ersetzt. Außer bei den Geschlechtszellen trägt ja jeder Zellkern die gesamte Erbinformation. Darum kann sich dann das befruchtete Ei mit dem vertauschten Zellkern zu einem Lebewesen entwickeln, das identisch ist mit dem, das der Zellkern gespendet hat. Man kann das auch gerade mit mehreren Zellen aufs Mal machen. So kommt man dann eben zu diesen Dutzendlingen oder Klonen. Diese Methode regt die Fantasien an. Ein führender Genforscher hat gemeint, es wäre doch gut, wenn man heute noch so gescheite Männer, genau wie der Albert Einstein, und so sexy Frauen, genau wie die Marilyn Monroe, hätten. Die zweite Methode wäre die Genübertragung. Das fortgeschrittenste Experiment, wo man mit der Genübertragung bis jetzt gelungen ist kurz gesagt das folgende. Ein Rattengen, wo bei den Ratten fürs Wachstum zuständig ist, hat in eine befruchtete Mauszelle eingepflanzt werden. Circa in einem Drittel der Testfälle sind dann die Mäuschen tatsächlich überdimensional geworden, eben wie Ratten. Die dritte Methode sind die Leihmütter. Ein reinrassiger Hochzuchtstier zum Beispiel kann wegen der künstlichen Besamung Tausende von Nachkommen produzieren. Die sind aber nur reinrassig, wenn das die Mutterkuh auch ist. Und so viele Dättige gibt es ja nicht, die nicht schon tragen. Darum hat man dättige Elitenkühe mittels Hormonschub zur Produktion von Eiern en masse gebracht. Die haben es dann mit dem Sperma vom Elitenstier künstlich befruchtet und irgendeiner gewöhnlichen Kuh wieder eingepflanzt. So können jetzt also von sogenannt minderwertigen Kühen ganzen Haufen Reinrassige auf die Welt gestellt werden. Auch diese Überlegungen und Prinzipien, das haben wir in den ersten beiden Sendungen gehört, sind neuerdings wieder für die Menschheit in Diskussion und finden erste Anwendungen, respektive sie nehmen Traditionen verstärkt wieder auf. Dann gibt es als viertes noch das Embryosplitting. In Gießen in der BRD haben die Forscher aus einer befruchteten Eizelle von einem Schaf und von einer Geiss ein Embryo zusammengebastelt. Eine Kreuzung von Geiss und Schaf ist sonst nicht möglich. Die sogenannte Zarge ist also made by mankind, ein neu geschaffenes Lebewesen. Das sind jetzt so die neueren gentechnologischen Entwicklungen bei den Nutztieren gewesen. Die genetische Uniformität der Nutztiere aufgrund von Biotechnologie, das heisst Zucht, ist aber schon viel älter und hat auch schon länger rechte Auswirkungen. Aus den Amifarmen hört man nach der Begeisterung am Anfang fast nur noch Klagen über die stärkere Krankheitsanfälligkeit von ihren genetisch uniformen Wunderkühen im Stall. Tendenziell zeichnet sich auch bei uns die gleiche Entwicklung abgeschwächt ab. Aber manchmal ist es zu spät. Die anderen sind schon ausgerottet. Vielleicht lagert ihr das Genmaterial irgendwo auf einer Genbank, wie das auch bei den Nutzpflanzen immer mehr gemacht wird. Die Angst, man könnte vielleicht doch einmal wieder auf das angewiesen sein, was man so erfolgreich ausgerottet hat, greift langsam um sich. Ob und wie dann aber die Wiederherstellung soll gehen, ist allerdings noch völlig ungewiss. Als letztes jetzt noch zur Rüstung. Da bietet sich für Bio- und Gentechnologie ein breites Feld. Bakterielle Waffen sind an sich nichts Neues. Aber auch da ergänzt sich durch die Erweiterung und die Gentechnologie neue grausame Möglichkeiten. Weil es sich um einen militärischen Bereich handelt, sind da auch die Informationen am spärlichsten. Es gibt ein Zitat aus dem NATO-Strategiepapier Airland Battle. Möglicherweise werden wir das Human Engineering, gemeint ist in diesem Zusammenhang die genetische Veränderung am Mensch, brauchen, um unsere Soldaten gegen Stress zu immunisieren, so wie wir sie heute gegen Krankheiten impfen. Sonst weiss man eigentlich nur, was schon passiert ist. Und das gehört wahrscheinlich noch alles im biotechnischen Bereich. Leider können wir auch nicht sagen, an was im gentechnischen Bereich bei den Waffen heute geforscht wird. Bakterielle Waffen sind für Militärs darum so attraktiv, weil sie unauffällig sind, sich selber und rasant vermehren und schwer nachzuweisen sind. Beispiele aus dem Trikot wären, von 1978 bis 1981 ist Kuba von 4 verschiedenen Seuchen heimgesucht worden, also innerhalb von nur 3 Jahren. Keiner von diesen 4 verschiedenen Seuchenerreger ist vorher jemals auf der Insel aufgetreten. Weiter haben anfangs 1982 Gewerkschaften in El Salvador die USA beschuldigt, sie hätten über dem befreiten Gebiet von El Salvador den Erreger von der blutigen Bindehautentzündung verbreitet. Dann wissen wir aus der Bevölkerungspolitik, dass in Lateinamerika schon sterilisierende Substanzen im Trinkwasser nachgewiesen werden konnten. Wir wären am Schluss vom ersten Teil. Es gibt Aufstellungen, wer, welche Firmen und Multis an welchen Biofirmen beteiligt sind und an was die forschen und was für Produkte die schon patentieren lassen. Das hier vorzulesen hat jetzt nicht so viel Sinn, weil man es doch nicht behalten kann und zum Mitschreiben wäre es zu viel. Ihr findet aber die Informationen und noch viel mehr zu diesem Gebiet im Frauenarchiv vom Armadillo-Laden an der Zollstrasse 114 in der Nähe vom städtischen Brockenhaus im Kreis 5. Der Laden und damit das Archiv sind offen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vom 3 bis am 6:30 und am Samstag von 12 bis 4. Die Adresse ist Zollstrasse 114 im Kreis 5. Gut, das wäre jetzt der Schluss gewesen vom ersten Teil. Wir möchten noch sagen, dass weil das die letzte Frauensendung vor der Sommerpause ist, haben wir müssen alles ein bisschen in eine Sendung reindrücken. Den Überblick, den wir jetzt gemacht haben, der würde ja an sich selber schon eine Sendung füllen. Wir haben jetzt das so ganz kurz zusammengefasst und alles angetippt, weil wir nachher noch an einem Beispiel ein bisschen konkreter werden. Wir wollen aber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf die Sachen zurückkommen und hoffen, dass das jetzt nicht mehr Verwirrung als etwas anderes gestiftet hat. Und wir geben am Schluss dann aber noch genaue Literaturlisten an und sagen, wo ein was zu finden ist. Weil es ja klar ist, dass wenn man sich neu mit so einem Gebiet auseinandersetzt, dass einem nicht gerade beim ersten Mal zuhören, alles kann klar sein. Gut, machen wir ein bisschen Musik und kommen dann nachher zum zweiten Teil.
Thank you.
Wir kommen zum zweiten Teil. Da geht es darum, zu zeigen, wie die Politik über Nahrungsmittel gemacht wird. Das Folgende ist die Grundlage dafür, dass die Bio- und Gentechnik im Nahrungsmittelsektor zu einem späteren Zeitpunkt auf dem gleichen Weg kann exportiert werden. Wir zeigen auf, wie Länder durch den Besitz von Nahrungsmitteln eine Vormachtstellung haben und sie ausbauen. Andere sind durch den Nichtbesitz von Nahrungsmitteln in einer wirtschaftlichen und damit politischen Abhängigkeit. Im Zusammenhang mit dem Besitz von Nahrungsmitteln steht auch der von den Technologien, die dazu nötig sind. In diesem Zusammenhang konzentrieren wir uns auf den Weizen als eines der weltweit wichtigsten Grundnahrungsmittel. Darum bleiben wir vor allem bei den USA als einer Industriemacht, die so eine Nahrungspolitik macht. Die USA ist schon lange eine führende Macht in der Entwicklung der Landwirtschaft, besonders im Getreidehandel. Sie ist weltweit der grösste Weizenexporteur. Im Grunde genommen geht es um Politik mit dem Hunger. Der Hunger sichert den Absatz von Exportprodukten, die die erste Welt produziert. Und die Abhängige, die sogenannte Drittwelt, ist gezwungen, zuverlässig Rohstoffe für die Produktion in der ersten Welt zu liefern.
Wir teilen den Abschnitt in 5 Teile auf. Als erstes geht es darum, die Stellung der bäuerlichen Familie in den nordamerikanischen Verhältnissen genauer zu erläutern. Und zwar darum, weil die Struktur von dort der gleicht, die für die Entwicklungsländer vorgesehen ist. Der